Evangelium, da ging es um einen armen und um einen reichen Mann. Und es ging um einen reichen Mann und dessen Haushalter. Und dessen Haushalter wird oftmals bezeichnet als der ungerechte Haushalter. Und Jesus hat darüber gelehrt. Und wir hatten gelernt, dass Jesus nicht das ungerechte Handeln von irgendeinem Haushalter lobt, sondern dass er dessen vorausschauende Klugheit oder dessen kluges Vorausschauen gelobt hat. Und dann hatten wir auch gesagt, dass kluges, vorausschauendes Handeln ebenso wenig verwerflich ist wie Reichtum. Also Jesus, finden eigentlich keine Stellen in der Bibel, wo Jesus Reichtum als schlecht bezeichnet oder als sündig oder als verwerflich oder sonst irgendwas, was Gottes Wort, wovor Gottes Wort warnt, ist vor der Liebe zum Geld, aber nicht vor Reichtum als solches. Auch vorletzte Woche und in Verbindung mit Geld hatte Gottes Wort uns gesagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Heute im Text, das ist ja zweite Hälfte von Kapitel 16, Lukas 16, da geht es wieder um einen Reichen und diesmal auch um einen Armen. Und wieder spielt der richtige Umgang mit Besitz eine Rolle, aber diesmal spielt es nur eine Nebenrolle. Es geht eigentlich um was anderes. Wenn wir den Text jetzt gleich lesen werden, möchte ich euch bitten, zunächst mal auf alles zu achten. Ihr kennt die Geschichte, die Jesus da erzählt. Auf alles zu achten, was euch so auffällt. Da sind vielleicht ein paar Sachen bei, wo ihr denkt, ist gar nicht wichtig. Aber trotzdem, wenn es euch auffällt, dann erwähnt es hinterher, egal ob es jetzt wichtig oder nennenswert erscheint oder nicht. Ich möchte erst noch mal beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass du uns diesen Abend hier zusammengeführt hast. Wir möchten dir danken, dass wir dein heiliges Wort lesen dürfen und dass wir darüber nachdenken dürfen. Wir danken dir, dass wir deinen Heiligen Geist haben und der will uns in alle Wahrheit leiten. Und so möchten wir auch für heute Abend bitten, Herr, dass du uns durch deinen Geist die Wahrheit in deinem Wort aufzeigst, dass du uns lehrst. Und ja, Herr, dass wir ein Stück was haben von dir zu gehen, dass du eben einbaust. Amen. Zuerst sind wir bei Lukas Kapitel 16, 39. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Frieden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, ab, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater Abraham, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, und damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufstünde. So, welche Gedanken sind euch beim Lesen aufgefallen? Gut, eine ziemliche Schwarz-Weiß-Geschichte. Ja, interessant, die große Kluft. Richtig, diese Gegensätze. Guter Gedanke, dass die, seltsam, dass die miteinander kommunizieren können. Ich hoffe, dass wir da gleich noch ein bisschen drüber Klarheit kriegen. Sehr gut, ja. Da, nochmal, das wen nicht gegeben hat? Ja. Okay. Ja. Richtig. Ja. Sehr legitimer Gedanke. Warum hat der Reiche den Lazarus Brotkrumen aufsammeln lassen und ihm nicht eine Scheibe Brot gegeben? Aha. Okay. Okay, interessante Frage. Was ist mit den Hunden, die seine Gespüre lecken? Vermutlich nicht. Ich glaube, das sind Nebenstatisten, die jetzt keine große Bedeutung haben. Hunde waren unreine Tiere, aber vielleicht nennt Jesus deshalb Hunde, um nochmal diesen Unterschied deutlich zu machen. Super. Ja. Die Schwachheit des Lazarus darzustellen. Ja, sehr gut. Interessant, ne? Wenn man so zusammenträgt, dann fallen dem einen Sachen auf, die dem anderen gar nicht so aufgefallen sind und umgekehrt. Ich möchte heute Abend nochmal dem Thema nachgehen, was geschieht eigentlich mit unserer Seele, wenn wir sterben. Wir haben das Thema schon mal angesprochen, als wir in der Offenbarung unterwegs waren. Das war allerdings ist jetzt ein Weilchen her und die Frage kommt immer wieder auf und deswegen bietet sich dieser Text an, dass wir uns heute Abend nochmal darüber Gedanken machen. Auf der anderen Seite wollen wir die anderen Verse nicht übergehen. Ich möchte also erst nochmal durch den Text gehen, die einzelnen Verse anschauen und dann zum Schluss nochmal auf das Thema der Seele zurückkommen. Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Also nicht, dass wir das irgendeinem nicht gönnen würden, alle Tage herrlich und in Freuden zu leben. Schön für sie. Aber wenn wir uns die Leute im Alten Testament anschauen, wenn wir uns selbst die Gläubigen oder vielleicht gerade die Gläubigen im Alten Testament anschauen, dann merken wir, da ist eigentlich keiner bei, der alle Tage herrlich und in Freuden lebte. Denk mal an Abraham. Der Abraham, der hatte schon seine Schwierigkeiten im Leben, seine Trauerzeiten im Leben. Der wollte Vater werden und er wurde nicht Vater, weil Sarah unfruchtbar war. Musste lange warten, bis das menschlich gesehen unmöglich war, Kinder zu kriegen. Er wurde bei einer Lüge ertappt oder zumindest bei einer deutlichen Halbwahrheit. Hatte immer wieder auch Schwierigkeiten mit Leuten um sich herum. Er kam aus dem Götzendienst ursprünglich. Da kann man nicht sagen, dass sein... Abraham ist natürlich einer der Patriarchen Israels. Er ist auch in gewisser Weise unser Glaubensvater, der uns vorausgegangen ist. Aber Abrahams Leben war nicht allezeit herrlich und in Freuden. Oder sein Sohn Isaak, der hatte auch seine Schwierigkeiten. Denken wir nur mal an die große Geschichte, wo er betrogen wurde von Jakob und Esau. Was für ein Leid, was für ein Elend. Oder der Jakob, ja, der Jakob, der hat hinterher am Lebensende, hat er dem Pharao gesagt, hart und schwer waren meine Lebenstage und sie kommen nicht an die Tage meiner Väter heran. Also schon deutlich, da war nicht alles herrlich und voll Freude. Beim David, dem großen, glorreichen König, beim Salomo, bei den Propheten des Alten Testaments, da ist keiner bei, wo man sagen kann, sein Leben war alle Tage herrlich und in Freuden. Denn auch der Glaube der alttestamentlichen Gläubigen wurde geprüft. Und dass der Reiche beschrieben wird als ein Mann, der alle Tage herrlich und in Freuden lebte, ist für mich ein deutliches Zeichen, dass er nicht gläubig war. Wenn er gläubig gewesen wäre, dann wäre er durch Tests durchgegangen. Dann wäre er auch durch schwere Tage durchgegangen. So wie der Schreiber vom Psalm 73 schreibt. Warum geht es den Ungläubigen so gut und den Gläubigen geht es so dreckig? Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung. Die Antwort, die kriegt man am Schluss. Also lest ruhig mal den Psalm 73 zu Hause. Also, dass er alle Tage herrlich und in Freuden lebte, ist für mich ein Zeichen, dass er nicht gläubig war. Und jetzt kommen wir zu dem, was dem Eckhart auffiel. Die nächsten beiden Verse, die sind für mich auch ein Hinweis, dass er nicht gläubig war. Vers 20 und 21. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Warum bestätigen diese Verse, dass der Reiche nicht gläubig war? Okay, richtig. Und das ist die richtige Antwort, obwohl die Begründung aus dem Neuen Testament stammt, den anderen höher zu achten als sich selbst. Aber auch im Alten Testament wird deine Antwort untermauert. Da lesen wir nämlich in 5. Mose 15, Vers 7 und 8. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Also, der Reichtum des Reichen war nicht sein Problem, sondern sein Problem war, dass er gleichgültig war und sorglos gegenüber den Problemen seiner Mitmenschen. Und gegenüber Gottes Wort. Er hat es offensichtlich nicht erfüllt. Wir müssen also davon ausgehen, dass der Reiche ungläubig war. Beim Lazarus haben wir nicht so viele Hinweise. Da haben wir aber den Hinweis in Vers 22, der uns zeigt, dass er gläubig war. In Vers 22 und 23 heißt es: Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Beide, der Gläubige Lazarus und der Ungläubige Reiche, beide sterben. Vielleicht so ungefähr um die gleiche Zeit. Und die Verse bestätigen die Lehre der ganzen Bibel, finden wir, im Alten Testament finden wir viele Verse im Neuen Testament, dass die Seele ewig ist, dass die Seele weiterlebt und dass, klar, dass der Körper stirbt, deswegen sprechen wir vom Tod, aber dass die Seele eben weiterlebt und dass die Seele von jedem Menschen an einen von insgesamt zwei Orten geht. Du hast das eben gut gesagt, Gudrun Gegensätze. Sowohl Gegensätze im Leben und im Ziel von den beiden Menschen, aber auch die Gegensätze dieser Orte. Oder ein Vers noch aus dem Alten Testament, 2. Daniel 12, Vers 2, da heißt es, ist meiner Ansicht nach einer der deutlichsten Verse im Alten Testament über das Jenseits. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Da wird das gezeigt, was im Alten Testament, im Neuen Testament ganz deutlich beschrieben wird, Himmel und Hölle. Und hier Daniel 12, Vers 2 zeigt das eben auch. Zwei Orte, zu denen die unsterblichen Seelen der Menschen gehen. Und hier in Lukas 16 haben diese beiden Orte einen Namen. Für den gläubigen Lazarus ist es Abrahams Schoß, wo er hinkommt. Und für den ungläubigen Reichen wird allgemein nur vom Totenreich gesprochen. So, jetzt wollen wir die Verse 24 und 25 lesen und achtet mal darauf, was uns die nächsten beiden Verse über das Jenseits sagen. 24 und 25. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. So, lass uns mal zusammentragen, was die Verse hier uns übers Jenseits sagen. Okay, gut. Die Hölle ist kein angenehmer Ort. Was noch? Okay, richtig, sehr gut. Nicht nur Flammen fallen uns auf oder Qual fällt uns auf, sondern sie verbrennen ihn nicht. Es ist kein Ende. Okay, sehr gut, jawohl. Ja. Ja, sehr gute Beobachtung und die wird unterstrichen von anderen, kommen wir gleich auch noch mal zu, aber die Verse sind ja offensichtlich, also der Reiche, der erkannte den Abraham und er erkannte den Lazarus, er kannte seinen Zeitgenossen, den Lazarus, mit dem er zur gleichen Zeit auf der Erde gelebt hat, aber er kannte auch den Abraham, obwohl den Abraham hat er ja noch nie gesehen. Aber es ist ein Wiedererkennen da oder ein Erkennen da. Mhm. Ja, durchaus eine legitime Frage. Spontan würde mir in den Sinn kommen, weil er den Abraham erkannt hat, hat er erkannt, der Abraham hat eine Stellung. Der hatte ja eine patriarchische Stellung im Judentum. Ne? Und er sagt ja auch zu Abraham, sende Lazarus. Also er hat dem Abraham die Autorität, in Abraham die Autorität erkannt, den Lazarus zu senden. Vielleicht hat er gewusst, Lazarus kann nicht ohne dass er geschickt wird. Vielleicht in die Richtung. Richtig? Ja. Ja. Richtig. Gute Beobachtung und auch da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Sehr gut. Mhm. Ja, durchaus möglich. Ja, 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 wer weiß, genau. Also natürlich wissen wir nicht, was da jetzt passt, aber wir sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Antworten auf Fragen zu finden, die, die jetzt nicht so klar beantwortet werden. Ja, cool. Was wir auch sehen, ist, dass an beiden Orten, am Ort der Qual, wo die Ungläubigen sind, und am Ort, wo die Gläubigen sind, dass es ein mentales Bewusstsein gibt. Die Leute können denken, sie können sich erinnern, sie können fühlen, mentales Bewusstsein. Und auch, was ich im Text nicht entdecke, ist Schadenfreude. Da, ich meine, dann mehr natürlich auf der Seite von Abraham oder Lazarus. Da ist keine Schadenfreude, da ist einfach Sachlichkeit. Ne? Die nächsten Verse, was sagt uns, oder der nächste Vers, Vers 26 über das Jenseits. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Ist eigentlich ein Selbstläufer, hat auch der Eckhart eben schon angesprochen. Da ist eine unüberbrückbare Kluft zwischen beiden Orten im Jenseits. Im Diesseits, also jetzt in unserem Leben, gibt es immer einen Weg weg von der Sünde hin zum Heil. Weg aus der Dunkelheit, hinein ins Licht. Weg vom Bösen hin zum Guten. Hier bei uns ist diese Kluft nicht, oder die Kluft mag da sein, aber sie ist überbrückbar. Aber das Angebot, was wir hier im Diesseits haben, ins Licht zu kommen, das verfällt im Jenseits. Und das sagt uns auch der Hebräerbrief in Kapitel 9, da heißt es, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Danach das Gericht. Nicht danach die letzte Entscheidung oder die Möglichkeit oder die erneute Möglichkeit oder so. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, und das hört sich ziemlich endgültig an. Danach das Gericht. Ja, ja, getrennt von Gottes Gnade. Mhm. Getrennt von der Möglichkeit der Vergebung, richtig. Dann die nächsten beiden Verse, die kommen, 27 und 28, sind auch interessant. Da heißt es, da sprach er, so bitte ich dich, Vater, also der Reiche spricht, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Der Mann hat keine Feierlaune mehr. Sein ganzes Leben lang hat er herrlich gelebt und in Freuden. Mit dem Tod, mit seinem letzten Atemzug, hat das aufgehört. Da ist keine Ausgelassenheit, da ist kein Ignorieren mehr vom Wort Gottes. Ist auch keine Möglichkeit mehr, was zu ändern. Ist auch kein Argumentieren mehr. Er sagt dann zwar später nochmal, versucht den Abraham zu korrigieren, aber da ist keine Diskussion mehr im Jenseits. Da ist nur ein demütiges Bitten. So bitte ich dich, Vater, sagt er zu Abraham. Jetzt kommt eine Erkenntnis. Jetzt fängt er an, sich zu kümmern. Okay, nicht um den armen Lazarus, aber um seine Brüder. Aber im Jenseits ist es zu spät. Das, was wir im Diesseits nicht hingekriegt haben, das, was wir im Diesseits abgelehnt haben, das werden wir im Jenseits nicht verbessern oder verändern können. Vers 29 und 30. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Nein, Vater Abraham. Für mich hört sich das fast, bei allem Ernst von der Geschichte, hört sich das fast ein bisschen lustig an. Er redet da mit Abraham und sagt praktisch, als ob er sagen wollte, Abraham, ich kenne meine Brüder besser, ich weiß, wie es da im Jenseits ist. Du bist schon lange hier im Diesseits ist. Du bist schon lange hier im Jenseits. Ich weiß, wenn da einer zurückkäme, der würde. Nein, Vater Abraham. Dachte der wirklich, er wäre schlauer als der Abraham. Und dann sagt der Abraham, antwortet ihn oder korrigiert ihn mit den Worten, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Wie seht ihr den Vers 31? Was zieht ihr daraus? Ja, guter Gedanke. Ja. Ja, genau. Ja, richtig. Der letzte Teil von deinem Satz, der gefällt mir gut. Auch wenn man es eigentlich nicht glauben kann. Man würde denken, also wenn einer von den Toten zurückkommt, das würde eine Erweckung auslösen. Da würden die Leute in Scharen zum Glauben kommen. Und bei Jesus, wenn er Wunder getan hat, da steht bei den Totenerweckungen, ich habe extra nachgeguckt, da steht bei 2 von den 3 Totenerweckungen, Auferweckungen, dass aufgrund dessen viele glaubten. Trotzdem haben sie kurze Zeit später alle geschrien, kreuzige, kreuzige. Also, das muss man auch feststellen. Aber genau da möchte ich auch hin. Auch das, was Santa gesagt hat, finde ich sehr nachdenkenswert. Es ist ja jemand zurückgekommen. Und die Leute glauben nicht an Jesus. Er ist zurückgekommen. Es gibt alle möglichen Erklärungen. Die einen sagen, die Moslems sagen, der ist gar nicht am Kreuz gestorben, sondern da war der Judas und Allah hat ihn so aussehen lassen wie Jesus. Andere sagen, der ist zu früh abgenommen worden, der hat noch gelebt. Andere sagen, Jesus hat es ja gar nicht gegeben. Also alles Mögliche, auch die Auferstehung. Ja, die Jünger haben seinen Leib geklaut. Es gibt für alles irgendwelche fabrizierten Erklärungen, nur dass man es nicht glauben muss. Und wir denken manchmal, Herr, tu doch ein Wunder. Lass doch XY wieder gesund werden oder von Toten auferstehen. Ich glaube, da habe